Heute geht es ja ums Thema Heirat und egal wie man sich in einem Podcast äußert, es kann ja immer nachher zu einem Shitstorm kommen. Denn
Ja.
man sagt ja immer mal Sachen, die sind vielleicht situativ nachvollziehbar, aber politisch nicht ganz korrekt. Oder wenn man es missverstehen will, dann versteht man es auch falsch oder man beachtet vielleicht nicht alles, was jetzt gerade wichtig wäre. Deswegen wäre doch spannend, bevor wir jetzt über Heirat betrachtet durch eine imaginäre Perspektive sprechen, dass wir uns überlegen, welche Shitstorms wir auslösen könnten.
Genau, weil das preist, glaube ich, auch ein, dass das Imaginäre sich eben nicht um Shitstorms kümmert und um Korrektheit.
Ja, außerdem finde ich es auch schon wieder lustig zu imaginieren.
Ja, genau. Also am besten, wir sagen jetzt jeder die drei Zuschriften, die wir selber schreiben würden, hasserfüllt
Genau.
am Wohnzimmertisch sitzend. Ich würde mal anfangen mit, dass da unheimlich unreflektiert ständig vorausgesetzt wird, es gibt Männer und es gibt Frauen. Mehr gibt es nicht und es gibt genau diese zwei Geschlechter und die beziehen sich dann auch noch in romantischer Liebe aufeinander. Und das ist Heirat.
Genau. Dann wird ganz oft bestimmt irgendwie so vorausgesetzt, dass alle Menschen irgendwas irgendwie machen. Also, wenn man diese Geschlechterzuschreibung dann so hat, wie du sie gerade beschrieben hast, die Frauen machen das so und so und Männer
Ja,
machen das so
ja.
und so.
Genau. Dann wird unheimlich eurozentristisch davon ausgegangen, dass alle ein bestimmtes Einkommen haben, dass alle in einer bestimmten kulturellen Verwicklung leben, dass es irgendwie heiraten nur in einem bestimmten Kontext gedacht wird.
Genau, es ist nicht nur eurozentristisch, es ist auch noch judeo-christozentristisch. Also, wenn man sich eine Hochzeitsfeier vorstellt, dann werden die wahrscheinlich immer denken, das geht um eine kirchliche Trauung oder maximal noch eine freie Trauung. Und alle anderen Religionen oder alle anderen Formen, wie man sich
Genau.
in Ehe verbinden kann, bleiben außen vor.
Ja, genau. Dann würde mich, glaube ich, zu einem Shitstorm provozieren, dass die Macherinnen und Macher des Podcasts irgendwie völlig unreflektiert ihre eigenen Träume und Vorstellungen verbrämen in, ja, meine Wahrnehmung der Gegenwart ist ja bla bla bla. Oder ich habe ja doch häufiger in der medialen Selbstpräsentation von Paaren bla bla bla, wo ich denke, sag doch einfach, wie es für dich ist. Es wäre einfacher. Und immer diese verschwurbelten Pseudostatistiken, dass die Mehrheit jetzt wahrscheinlich doch gerade das und das. Welchen Einblick habt ihr denn da? Gar keinen.
Genau. Also ich glaube, das werden so die schlimmsten Dinge sein, die wir tun werden.
Und wir versprechen auch, dass wir die auch alle einlösen. Oder ich versuche es auf jeden Fall.
Ich auch.
Ja, ich will.
Was mich am Thema Heirat interessiert, wenn es ums Imaginäre geht, ist eigentlich vor allem die mediale Aufbereitung von Hochzeitsveranstaltungen oder auch davon, wie geheiratet wird. Und da denke ich vor allem halt an die Bilder, die da produziert werden oder an die Filme oder was auch immer da an Material gesammelt wird, um zu dokumentieren, wie der Tag verlaufen ist, an dem geheiratet wurde und wie das dann entsprechend nachher auch verbreitet wird, also auf welchen Plattformen das geteilt wird und sowas. Und da finde ich, wie bei vielen Formen der Selbstinszenierung, halt ganz spannend, so den Anspruch, der da besteht, ein bestimmtes Imaginäres, das man so im Hinterkopf hat, einzuholen, ohne jetzt ausschließlich den Konventionen zu folgen. Also im Grunde zu sagen, also wir wollen natürlich, dass die Art der Heirat so unsere Persönlichkeit widerspiegelt, das soll ganz individuell sein und dann trotzdem natürlich der Abgleich mit den Formen, die es halt gibt, die man kennt und auf die man sich doch wieder bezieht.
Und was ist, mit der medialen Dokumentation. Warum ist das besonders interessant für dich?
Ne, das ist natürlich dann auch im Nachgang noch zugänglich als
Ja,
Material. Das ist
genau.
natürlich ganz toll, weil man da schön nachvollziehen kann, wenn man das interpretiert, was da eventuell alles an Deutungsangeboten drinsteckt, aber auch eben auf welche Bilder und Vorlagen man sich nicht vielleicht explizit bezogen hat, aber welche da dann noch auftauchen drin.
Ja, genau. Ja. Und bei Heirat müssen sich ja auch immer mindestens zwei einigen auf irgendwie Anschlusspunkte oder Bedeutungsvorlagen, ne? Oder nicht vielleicht auch, vielleicht einigen die sich auch gar nicht.
Doch, das ist eigentlich genau das Spannende daran. Also,
Ja, ne?
weil eigentlich, das ist halt schade, dass das nicht gut zugänglich ist, weil sonst wäre das ganz spannendes Material.
Ja.
Könnte man sich mal angucken, wie eigentlich die gemeinsame Herstellung, also die Aushandlung des Imaginären der Heirat
Ja, genau,
abläuft.
weil an sich muss man es ja schon, eigentlich finde ich, fängt es ja schon an bei der Idee, überhaupt zu heiraten. Muss man sich ja im Grunde schon mal miteinander auseinandersetzen, warum erscheint mir das sinnvoll, warum erscheint dir das sinnvoll, was verbindet sich damit eigentlich als Idee sozusagen. Es muss ja irgendeine Idee geben, weil ansonsten müsste man ja heutzutage nicht heiraten.
Genau.
Oder es sind die Steuervorteile, aber das ist auch eine Idee
Ja.
vom Zusammenleben.
Ja.
Und dann muss man sich ja auf jeden Fall ganz wahnsinnig stark auseinandersetzen über die ganzen Inszenierungsfragen im Rahmen von Polterabend, Junggesellenabschied, standesamtliche Hochzeit, kirchliche Hochzeit, Feier, freie Trauung, was auch immer sozusagen. Da gibt es ja jede Menge Anlässe, die einem dann irgendwie entgegengebracht werden, als man könnte auch dieses und jenes machen und was davon will ich eigentlich, was davon willst du eigentlich?
Genau, aber eigentlich, und nicht aber, und der Akt der Heirat, der hat ja auch ganz viel mit dem Imaginären zu tun,
Ja.
weil das ist ja so ein performativer Sprechakt. Also dadurch, dass man sagt, ich will, geht man ja einen Vertrag ein, der dann wirklich auch bindend ist. Gut, man unterschreibt auch noch, aber eigentlich ist doch im Kern dieses Versprechen. Und ein Versprechen, das ist ja was unglaublich Imaginäres. Also
Ja,
das ist
genau.
ja wirklich was, man sieht ja in der uns zugänglichen Lebenswelt da überhaupt keine unmittelbaren Auswirkungen davon, dass man das gesagt hat, aber die sind ja trotzdem da, weil wir uns gesellschaftlich darauf geeinigt haben, dass im Rahmen eines bestimmten Rituals aufgrund dieser Formulierung ein lebenslanger Bund hergestellt wird.
Ja, genau. Und das wird ja noch, finde ich, dadurch angeheizt, dieses Imaginäre, dass die Realität, in der man sich vorfindet, ja einem permanent entgegenschreit, das klappt nicht, keiner schafft es, das kann nur scheitern sozusagen so. Und das ist ja auch nochmal eine Veränderung, stelle ich mir so vor, im Vergleich zu, sagen wir, vor 200 Jahren, wo man irgendwie entgegengeschrien kriegt, jo, das ist dann auch so und da gibt es auch kein Vertun und da kommst du auch nicht mehr raus sozusagen, ne?
Ja, und so ist es ja mit ganz vielen Verträgen. Also ich denke, wenn man so in einer Zeit gelebt hat, wo Vasallentreue halt wirklich bis in den Tod ganz klar galt, dann ist es dann doch irgendwie anders, als wenn man so merkt, jeder Vertrag hat eigentlich eine Ausstiegsklausel.
Ja.
Eigentlich ist der Ausstieg auch schon geregelt in
Ja.
heutiger Zeit. Es ist ganz klar, unter welchen Bedingungen kann welcher Vertragspartner wie kündigen.
Ja,
Und
genau.
das steht ja da nicht drin. Der Pfarrer sagt ja nicht,
Ja, genau.
Sternchen, Fußnote. Und dieser Vertrag gilt unter der Bedingung, dass beide sich wohlfühlen und
Ja.
so. Und kann in den und den Fällen dann. Also das ist ja
Ja,
was
genau.
so Ideales, was halt. Und das Ideal ist ja wieder das Imaginäre, was dann halt extrem konfrontiert wird mit den Erfahrungen, die um
Ja.
einen rum gesammelt worden sind
Ja.
oder die man selber vielleicht auch schon gesammelt hat, kann ja auch sein.
Ja, genau. Genau, weil das finde ich irgendwie eine enorme Spannung. Und immer wieder erstaunlich, dass Leute sich darauf einlassen, obwohl die ganze Gegenwart schreit, das klappt nicht oder das klappt so nicht oder Also, dass trotzdem diese Idee so stark ist, dass sie nicht, dass man nicht deswegen sagt, ja, gut, das hat sich überlebt und man wird auch viel zu alt heutzutage, als dass man das aushalten könnte, da irgendwie 65 Jahre lang zusammen zu sein oder so, sondern das kommt eben aus einer Zeit, wo man mit 30 dann auch das Zeitliche segnete und das ist ja dann auch irgendwie gut. Das find ich erstaunlich, dass diese Idee trotzdem oder vielleicht gerade deswegen an Attraktivität nicht verloren hat. Dass sich das Leute wirklich vornehmen. Und sozusagen, also ich habe immer das Gefühl, dass das Imaginäre da so stark ist, dass man sagt, puh, wir sind stärker als die Welt.
Ja, und es gibt ja auch immer noch welche, die das sehr, sehr, sehr lange durchhalten. Also man kann sich, ist ja immer die Frage, woran man sich orientiert oder was man denkt, was für einen als Schablone in Frage kommt. Und wenn man sagt, gut, meine Eltern sind jetzt auch seit 50 Jahren verheiratet, dann schaffe ich das ja wohl auch.
Ja, genau. Oder man heiratet einfach ganz spät und hat dann nicht mehr so viel Leben vor sich. Das kann ja auch eine Strategie sein.
Und dann ist es ja ganz, ganz eng verbunden, jedenfalls in der Inszenierung, mit der Idee der romantischen Liebe. Und da wissen wir ja eben auch, dass die vielleicht gar nicht so alt ist, wie man denkt. Und ja eben auch was sehr Bürgerliches, also eine sehr bürgerliche Kategorie.
Ja.
Und die ja wiederum auch extrem lebt von Idealisierung. Also ich
Ja,
denke, ja, Liebe
genau.
ist ja auch überhaupt nicht möglich ohne ein sehr selektives Wahrnehmen des anderen zuerst mal, oder vielleicht ist es auch erstmal beim Verlieben so. Und dann wäre ja vielleicht das Argument, naja, zur Liebe wird es erst, wenn man diese ganzen wegselektierten Aspekte am Gegenüber dann doch zulässt und mit einschließt in so ein insgesamt
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
positives oder zumindest attraktives, nee, ich weiß nicht, oder ein emotionales Setting, was man gut aushalten kann.
Ja, genau. Ja. Und ich finde, spannend ist ja dann, dass bei etwas so Idealisierten und Romantischem wiederum dann die gesellschaftlichen Konventionen so unheimlich stark einem reingrätschen in die Inszenierungsfragen. Da könnte man ja denken, das ist deswegen auch wahnsinnig individuell und jedem selbst überlassen. Und das ist es ja genau nicht. Es ist ja dann doch irgendwie, dass alle Paare unheimlich stark konfrontiert werden mit Erwartungen innerlich oder äußerlich und sich damit auseinandersetzen müssen im Rahmen ihrer Heirat.
Ja, spätestens dann, aber im Grunde ja schon früher. Das ist ja eigentlich das Spannende. Also, dass ja auch die romantische Liebe schon dadurch, dass wir ja von klein auf da rein sozialisiert werden in dieses emotionale Regime von romantischer Liebe durch Hollywood und durch alle möglichen anderen literarischen und sonstigen Quellen, dass wir ja auch da schon genau wissen, welche Konventionen erfüllt sein müssen, damit es wirklich Liebe ist. Also, ich glaube, es gibt kaum zu einem Gebiet so viele Ratgeber wie zu der Frage, liebt er mich wirklich oder ist es nur ein Spiel für ihn? Und dafür gibt es ganz eindeutige Indikatoren, an denen man das festmachen kann. Nein, aber
Ach,
jedenfalls,
welche denn?
jedenfalls auch da schon. Ich meine, es geht ja schon los dabei, dass man so Sachen voraussetzt wie, ja, aber Liebe gibt es dann nur zu einer Person.
Ja.
Vielleicht. Oder halt auch nicht mehr, weil man sich jetzt irgendwie in einem Polyamoren-Konstrukt befindet und dann halt irgendwie hinkriegen muss, wie fühlt sich das an, wenn die Person, mit der ich eine Liebesbeziehung habe, halt auch noch zu vier, fünf anderen Leuten Liebesbeziehungen hat. Und da ist halt doch die Frage, das Ideal dieser exklusiven Zweierbeziehung, die ganz, ganz viele Lebensbereiche einschließt. Also sprich, man teilt ganz vieles zusammen. Das ist ja schon ein so extremes Ideal, dass ja viele Paartherapeuten sagen und Therapeutinnen, das ist halt einfach deswegen nicht erreichbar, weil man sich zu viel vornimmt.
Ja, und das Vornehmen wird natürlich befeuert durch die ganzen Vorlagen und Filme und Konventionen und Erwartungen und so, ne? Die heizen das ja auch erst noch so richtig an von der Sozialisation her. Dass man das Gefühl hat, das ist dann der absolute Ideal- und End- und Gipfelpunkt. Und ja.
Ja, ich meine, gut, früher war es ja auch so, dass die Filme dann endeten, wenn die Leute heirateten. Also
Genau, mit gutem Grund
ja,
wahrscheinlich.
also so über Ehen, also jedenfalls so diese, wie heißen die, Rom-Com, also die heiteren romantischen Filme, dass die halt wirklich ja, sich mit den Schwierigkeiten des Kennenlernens, das für sich gegenseitig voneinander Entscheidens und so beschäftigen, aber ja dann der eigentlich schwierige Prozess,
Ja.
nämlich die Partnerschaft aufzubauen und zu stabilisieren, das bleibt ja
Ja,
aus.
das stimmt.
Und das ist ja auch nichts, was man jetzt wirklich richtig gut in so einer Narration, glaube ich, darstellen kann, weil es einfach so viele alltägliche Entscheidungen, Interaktionen, Rückschläge, Fortschritte beinhaltet, dass man da mit so einer richtigen dramatischen Spannungskurve echt zu schaffen hat.
Ja, das stimmt. Und ich dachte gerade, lustig ist ja, dass wiederum heutzutage die meisten ja heiraten, eher in so einer Phase der Beziehung, wo Stabilisierung und Kontinuität und Verlässlichkeit schon längst konstruiert ist. Und es eben nicht am Anfang erstmal die Hochzeitsglocken läuten und dann kommen die Niederungen des Alltags, sondern dass man erst die Niederungen des Alltags zusammen meistert und wenn das gelingt, sagt, dann können wir heiraten, wenn wir wollen. Und andersrum. Eigentlich nicht mehr, ne?
Ja. Ja, ich habe jetzt keine Statistik vor Augen. Ich habe das Gefühl, dass das Heiratsalter wieder etwas sinkt. Ich glaube, dass das in unserer Generation, also wir sind in den 70er Jahren geboren worden, ich glaube, dass die nachfolgenden Generationen tendenziell wieder ein bisschen früher heiraten. Und dann gibt es ja aber auch noch den Ost-West-Unterschied. Also im Osten wird tendenziell immer ein bisschen, also in der DDR wurde deutlich früher geheiratet und
Ja.
insgesamt wird jetzt, glaube ich, in den Bundesländern in Ostdeutschland auch noch ein bisschen früher geheiratet.
Ja, das kann sein, das habe ich auch nicht vor Augen. Aber ich meinte sozusagen diese Idee von erst zusammenziehen, erst Sex haben, erst irgendwie, was weiß ich, einen gemeinsamen Haushalt haben oder so und dann heiraten und nicht andersrum. Erst mal heiraten und dann mal gucken, ob man überhaupt den anderen morgens mit ungeputzten Zähnen aushalten kann.
Nee, das bewundere ich auch immer wieder, dass unsere Elterngeneration ja
Ja.
wirklich zum Teil jungfräulich in die Ehe gegangen ist und auch wirklich, ich meine jetzt nicht nur jungfräulich in sexueller Hinsicht, sondern wirklich auch jungfräulich in der Hinsicht, wer leert den Mülleimer und
Genau,
sowas.
weil das stelle ich mir irgendwie wahnsinnig experimentell vor.
Ja, aber da waren ja die Rollen auch noch eindeutiger verteilt. Da wusste man ja eigentlich, was man als Hausfrau oder als
Ja.
Versorger der Familie zu tun hat. Also
Ja.
zumindest auch wieder in Westdeutschland. Ich will jetzt das gar nicht sagen.
Das
Naja.
stimmt. Aber das finde ich eben immer wieder lustig, dass das heute so von der Reihenfolge her so gelebt wird, dass man dann am Ende, wenn alles passt, heiratet. Und man sich dann ja eigentlich fragen kann, warum das dann eigentlich noch? Und dass das ja irgendwie aber nicht eine Frage ist, also ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch zu einseitig betrachtet. Es gibt ja auch genug Leute, die eben nicht heiraten und sagen, nee, brauchen wir ja nicht, wir leben ja so gut zusammen so. Aber dass es eben andere gibt, die sagen, jetzt, also dass da irgendwas Imaginäres sozusagen so stark wirkt, dass das dann sinnvoll erscheint. Jetzt mal unabhängig von so ganz praktischen Fragen wie irgendwie, was weiß ich, Steuervorteile oder Pflegebedürftigkeit oder gemeinsame Kinder- und Sorgerechtsfragen oder so. Also da gibt es ja eine Menge, was auch einfach juristisch einem das schlau erscheinen lassen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht der Hauptpunkt ist.
Also ich wollte noch zurück auf den Punkt, wo du sagtest, man hat ja eigentlich quasi schon eine lange Testphase hinter sich. Und ich glaube aber trotzdem, dass ganz viele eben noch vor den Kindern heiraten, also bevor die Familie tatsächlich entsteht. Und dass dann, und dass die Kinder ja aber eigentlich der Knackpunkt sind für ein Paar.
Ja.
Und deswegen ist es halt trotzdem nicht alles schon klar und eingetütet und sicher, wenn man
Das
zwei,
stimmt.
drei, vier, fünf Jahre zusammengelebt hat und ja,
Das stimmt.
im Grunde zu zweit Single war und
Ja.
Fernreisen unternommen hat und sowas.
Ja, genau.
Und dann heiratet und dann kommen die Kinder und dann fängt ja eigentlich erst die Frage an, ob man
Ja.
wirklich, wirklich
Ob man auch Stress zusammen aushält.
Stress aushält und vor allem auch, gibt es da nochmal eine neue Rollenverteilung.
Ja.
Und jeder für sich muss eine neue Rolle lernen. Und die Frage ist, wie ist das dann zusammen?
Ja.
Also wie interpretiert man die Rollen dann gegenseitig und so weiter? Also ich glaube, dass diesen Knackpunkt haben die meisten Paare halt dann doch vor sich.
Ja, stimmt.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die Scheidungsquote niedriger wäre, wenn man die ersten zwei Kinder abwarten würde, bevor man heiratet.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Wobei, was abwarten dann bedeutet, dann müsste man ja auch fragen, wie alt müssen die Kinder sein, bis man sagen kann, so, das läuft. Vielleicht. Nee. Aber ja, Grundidee kann ich gut verstehen, weil ich auch das Gefühl habe, das ist nochmal eine ganz andere Verantwortlichkeit und ganz andere Verbindung und ganz andere Stressfaktor auch, als man das ohne Kinder in der Beziehung erlebt hatte vielleicht.
Naja, und die Frage ist ja auch, will man die Scheidungsquote denn unbedingt senken oder will man die Ehe nicht vielleicht lieber zu was zeitgemäßem machen, was halt wirklich eher so eine Mietvertrag, nein, nicht Mietvertrag, aber was eher so einen aktuellen Vertrag ähnelt, wie wir die jetzt halt ständig abschließen. Irgendwie.
Ja.
Wir schließen ja ständig Verträge auf Zeit ab, irgendwie Handy oder irgendwie sowas, wo man sagt, ja, den Zeitraum kann ich überblicken, da kann ich ja sagen.
Ja.
Ohne Bauchweh zu kriegen und dann muss aber auch ein Endpunkt irgendwie.
Ja, und dann ist die Frage, ob der Vertrag verlängert wird oder ob er gekündigt wird, genau, oder ob eine neue Vertragsform gefunden wird oder so. Ne?
Ja.
Das wäre mal interessant, sich zu überlegen, ob man das mit dem romantischen Ideal der monogamen Ehe hinkriegen könnte, so eine Transformation zu irgendwie einer sequentiellen Verbindung oder so oder einer zeitlich befristeten Verbindung. Oder ob das sich dann so beißt, dass man dann zu dem Punkt kommt, als Paar zu sagen, nee, dann brauchen wir auch gar nicht zu heiraten.
Ja, also eben, ich finde die Idee halt extrem spannend. Ich meine, man sieht ja an den Auffrischungen der Ehegelübde, die ja immer mehr in Mode kommen, dass dieses wieder zueinander Ja sagen eigentlich auch was extrem Romantisches hat.
Ja.
Also
ja,
das scheint sich in die für alle Ewigkeit Sache doch irgendwie einzufügen, dann nochmal Ja zu sagen.
Ja.
Jetzt müsste man halt nur so konsequent sein,
ja,
und zu sagen, wenn man auch Ja sagen kann nochmal, dann muss es doch auch die Möglichkeit geben, jetzt Nein zu sagen.
Genau, weil im Augenblick habe ich auch das Gefühl, wird es ja so verstanden, man hat lebenslang Ja gesagt und das erneuert man dann aber, genau, nochmal. Aber sozusagen, eigentlich denkt man nicht mit, dass man natürlich an diesem Punkt genauso auch Nein sagen könnte, weil die Frage sich einfach neu stellt. So. Und das ist so ein bisschen schizophren, ne?
Ja. Und dann finde ich, dann kann man doch wirklich ganz konkret sagen, okay, jetzt pass auf, 2 Jahre, das kann ich überblicken, dafür sage ich jetzt mal Ja.
Mhm.
Und wenn ich innerhalb dieser 2 Jahre, und dann kommen die ganzen Konsequenzen, die dann rechtlich und sonst wie dranhängen, okay, aber dann muss man halt wieder neu überlegen. Ist halt natürlich ein riesiger bürokratischer Aufwand. Aber das muss einem Romantik eben wert sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja erstmal nicht unser Problem. Aber ich fragte mich gerade, ob das mit dieser romantischen Vorstellung zusammengeht. Oder ob es die nicht so konterkariert, dass man sagt, dann will ich gar nicht so.
Ja, aber man hört doch ständig Leute sagen, ja, ich habe das versprochen in alle Ewigkeit. Das meinte ich zu dem Zeitpunkt auch so.
Ja, genau.
Das ist doch immer der Ausweg daraus, nämlich wenn man dann wirklich mal drauf festgenagelt wird und es dann heißt, ja, Moment mal, wie, du hast jetzt eine neue Freundin, ich denke, du bist verheiratet.
Mhm.
Dann sagt man, ja, und als ich die geheiratet habe, da war ich auch fest davon überzeugt, dass das für alle Ewigkeit ist, im besten Wissen und Gewissen.
Ja.
Also offensichtlich muss man sich heute nicht mehr an Verträge halten, egal wie romantisch die sind.
Nee, das sieht man ja auch irgendwie bei Fußballvereinen und den Trainern und den Transfers, ja, genau, und so, ne, dass es dann nie darum geht, ja, der Vertrag muss erstmal erfüllt werden, sondern dass immer nur die Frage ist, okay, welche Sanktion droht, wenn der Vertrag nicht erfüllt wird, können wir uns das leisten oder nicht, so, dass es sozusagen immer optional ist, den Vertrag zu erfüllen, so. Aber ich stellte mir gerade vor, so eine romantische Idee wie heiraten, gepaart mit der unromantischen Idee von, das kann aber auch sich ändern. Also ob es nicht genau dieses Gefühl braucht, in dem Moment wenigstens das Gefühl zu haben, ja, das kann ich mir vorstellen und das wünsche ich mir und das will ich versuchen sozusagen. So. Mhm. Also ich frage mich das manchmal auch so ein bisschen bei Eheverträgen. Das hört man ja auch oft, dass da Eheverträge gemacht werden, die im Grunde ja auch imaginieren, dass das natürlich nicht ein Leben lang hält, sondern irgendwann zu Ende ist. Und dass dann spätestens dann die Frage kommt, was ist mit dem Vermögen oder mit der Oldtimer-Sammlung oder was weiß ich was, blablabla, bla bla, ist ja egal. Und da frage ich mich immer, geht das zusammen so? Also so ist das, das hat ja einerseits was sehr Reflektiertes und Rationales, das gleich mal einzupreisen. Und andererseits hat es auch was sehr Unromantisches, im Grunde in dem Moment, in dem man Ja sagt, schon davon auszugehen, das wird sich aber ändern und dann will ich vorbereitet sein.
Genau, also in amerikanischen Serien ist das immer der Punkt, wo dann Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Liebe nicht eingeräumt, sondern eben unterstellt werden. So, das heißt, ja. Okay.
Und wie löst man das dann?
Unterschiedlich. Ich glaube, man heiratet dann einfach nicht.
Ja, ne?
Ja.
Weil das wäre auch meine These, dass das dann doch die Idee zerstört.
Ja.
Zu sagen, ja, wir heiraten, sagen wir mal für 24 Monate. Das ist doch eine Zeit, das ist okay. Da würde ich sagen, ich glaube, das funktioniert nicht. Also vom Gefühl her.
Ja, das wäre zu testen. Das braucht empirische Untersuchung. Ja.
Aber zumindest, was ich so wahrnehme, ist die Idee beim Heiraten gegenwärtig noch eine andere. Nämlich, wir machen es besser oder meine Eltern haben das auch geschafft oder so eine Idee. Ne?
Ja.
Und dann ist ja so lustig mit den Konventionen, dass viele, nicht alle, aber viele ja sagen, wieso konventionell, das wollen wir nicht, wir wollen was Eigenes machen.
Mhm.
Und das soll irgendwie uns entsprechen und authentisch sein. Und wir sind ja nun alles andere als konventionell, wir sind schon eher so ein bisschen anders, schräg, verrückt. Und dass dann daraus eine Feier wird, die wahnsinnig konventionell ist.
Ja. Warum?
Na, ich glaube, einerseits ist es eben wiederum absolut konventionell, unkonventionell zu sein. Also spießiger geht quasi nicht, als zu sagen, wir wollen es anders machen. Da ist man direkt schon mal in bester Gesellschaft von allen anderen. Und insofern ist es wiederum völlig normiert. Und andererseits ist mein Erleben, dass auch vielfach von der engeren Familie um das Paar herum, da auch sehr viel Druck eingetragen wird, dieses und jenes zu machen oder nicht zu machen oder dass das gar nicht mit Druck gemacht wird, sondern einfach als Überraschung präsentiert wird, dass jetzt weiße Tauben aus dem Käfig fliegen, nachdem man aus der Kirche kommt.
Mhm.
Und man denkt so, huch, was ist da jetzt los? Aber das haben eben dann liebevolle Leute sich ausgedacht. Also, dass es ein Fest ist, wo man irgendwie schwer... Jetzt wollte ich gerade sagen, schwer die Regiefäden in der Hand behalten kann, aber das ist vielleicht auch sehr unterschiedlich. Aber es ist mir öfter so aufgefallen, dass ich Paare gesehen habe, die dann am Tag selber doch so ein bisschen eher ausgeliefert waren den Ideen ihrer Familien und Freunde, die da was beigetragen haben.
Ja, weil es halt so viel Bilder dazu gibt. Also das heißt, es ist ja eigentlich so, dass diese unterschiedlichen Imaginationen kollidieren.
Ja, genau.
Also das Paar entwickelt eh schon kooperativ eine gemeinsame Imagination, wie denn die Zeremonie gestaltet sein soll. Und dann kommen ja die ganzen Vorstellungswelten des nahen Umfelds und sagen, ja, ist doch klar, dass man das so und so macht, ja, weil genau, wir haben ja ein geteiltes Imaginäres. Also es wird im Grunde auf so ein angeblich oder vorgeblich geteiltes Imaginäres zurückgegriffen und aus dem werden dann so Teile rausgezogen.
Ja, genau.
Es muss eine Hochzeitszeitung geben, irgendwas muss zerschnitten, zersägt oder sonst wie werden und dann muss noch ein ganz peinlicher Sketch aufgeführt werden und so weiter. Und das bedeutet halt einfach, bei vielen anderen Events macht man sich das vorher klar und sagt, wir brauchen eine Lenkungsgruppe und da muss der Bürgermeister drin sitzen und der Eventmanager und keine Ahnung.
Mhm.
Aber bei einer Heirat, da denkt, glaube ich, einfach fast jeder Zugriff auf das übliche Imaginäre zu haben. Und dazu kommt, dass das Brautpaar wahrscheinlich einfach auch denkt, ihr kennt uns doch. Ihr müsst euch doch vorstellen können, was unser Imaginäres ist.
Ja, stimmt.
Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und das kommt vielleicht auch daher, dass bei einer Hochzeit ja gar nicht nur das Brautpaar irgendwie eine Rolle hat, sondern dass es ja automatisch auch noch zugeteilte Rollen gibt, wie Trauzeugen, an die schon wieder bestimmte Erwartungen vorgestellt, gekoppelt sind.
Ja.
Brauteltern, was ist denn die Rolle der Brauteltern?
Ja,
dann gibt es die Rolle des Chaos-Onkels und so weiter. Also es gibt ja eigentlich ganz viele Rollen, die zu so einem Fest gehören, traditionell. Ja. Und ich glaube, dass die einfach schön vor sich hin kollidieren, weil es da überhaupt keine Metaebene gibt, auf der man sich vernünftig verständigen kann.
Ja, genau, das glaube ich auch. Und wahrscheinlich auch bei vielen schon, genau wie du gesagt hast, gar nicht, dass die Idee, man müsste darüber mal kommunizieren, sondern dass bei vielen ja die Idee wahrscheinlich auch ist, wieso, ich weiß doch, was da zu tun ist, sozusagen.
Genau.
Und das differiert dann aber erheblich, was man da weiß oder zu wissen glaubt, was zu tun ist.
Genau, dann kann man sich als Brautpaar entweder aufschwingen und sagen, so, wir bestimmen, was hier passiert. Und dann hat man eine extrem gut funktionierende, sehr langweilige Hochzeit, weil alle dann nur im Rahmen dessen agieren, was ihnen zugeteilt wird vom Brautpaar. Also da ist ja jegliche Eigeninitiative dann tot, was so ein Fest einfach stimmungsmäßig völlig platt macht. Oder man ist als Brautpaar halt wie auf offener See in Gottes Hand.
So, genau. In einer kleinen Nussschale, den Wellen ausgesetzt. Denn ich glaube, das Erste, was du als Option hattest, ist ja auch wahnsinnig anstrengend im Vorfeld für das Brautpaar, da wirklich permanent die Peitsche zu schwingen und zu sagen, nein, das nicht und genau so und nicht anders. Und ich habe dir die Bestellnummer aufgeschrieben damit, weil da wirklich nichts variiert wird und so. Ja.
Ja.
Aber ich glaube auch, das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat.
Und kommt jetzt ja die wichtige Funktion der Agenten noch dazu, die dann eingesetzt werden, um das Chaos im Blick zu behalten und mit der Imagination abzugleichen. Und das ist ja die Hochzeitsplanerin. Zum Beispiel, was ich auch eine unglaublich spannende Geschichte finde, weil die muss ja die Imagination des Brautpaars nicht nur verstehen, sondern eigentlich erst evozieren.
Ja.
Und dann noch in die Richtung lenken, in der es bezahlbar ist oder so.
Ja. Und dann wiederum abgleichen mit den Imaginationen, die aus der Familie und aus dem Freundeskreis und so entgegenkommen, um da ein stimmungsvolles Fest draus zu machen, bei dem sich möglichst alle wohlfühlen und nicht nur das Brautpaar.
Ja, oder die einfach zu managen.
Ja.
Also wenn sie richtig gut ist, dann verkauft sie im Grunde die Imagination des Brautpaars einfach allen anderen.
Ja.
Und es ist trotzdem gute Stimmung, weil jeder denkt, er hätte was beigetragen.
Genau, genau. Und die Alternative ist ja dann einfach zu zweit heiraten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit feiern. Das macht es ja wesentlich einfacher.
Ja, und da ist dann natürlich die nächste Frage. Also es gibt ja auch dafür Vorlagen. Ne? Mhm. Also in jeder Serie wird einmal in Las Vegas geheiratet, aus Versehen oder mit Absicht, je nachdem.
Ja.
Aber da wird auch immer vorgeführt, welche negativen Sanktionen das nach sich zieht. Ne? Die ganze Verwandtschaft ist danach immer total gekränkt. Man muss Jahrzehnte investieren, um sich dann da wieder halbwegs zu vertragen, weil dieses Nicht-Eingeladen-Sein bei der Hochzeit des eigenen Kindes oder der Schwester oder so, das ist ja dann doch ein massiver Bruch.
Ja, genau.
Weil da halt das immer, also weil ja, eben natürlich Konventionen, Gefühle und alles verletzt wird.
Ja. Und bei der Heirat ist ja dann auch die Frage der Kleidung irgendwie ein Riesenthema, finde ich, ne? So als ein Haftpunkt von imaginären Bildern und also da habe ich das Gefühl, es gibt kein Fest, wo die Kleidung so aufgeladen ist wie bei der Hochzeit.
Ja.
Mindestens mal, was die Kleidung der Braut angeht.
Genau.
Beim Bräutigam vielleicht in Abstufungen.
Ja, ich meine, gut, das merkt man ja schon daran, dass die Braut ja was Blaues, was Geliehenes und sonst viel was tragen muss noch dazu. Also es ist ja nicht nur so, dass das eigentliche Outfit, sag ich jetzt mal platt, sehr aufgeladen ist, sondern es sind ja sogar Teile Also traditionell sind ja sogar Teile der Kleidung mit extremer Bedeutung aufgeladen. So.
Ja, genau.
Und man muss bestimmte Sachen machen, um Glück in der Ehe zu haben. Das ist ja klar.
Ja, und auch diese Idee, dass man sich wirklich für einen Tag ein Budget für die Kleidung setzt, was man sonst wahrscheinlich die meisten für wenig anderes ausgeben würden. Und das wiederum für etwas, was man aber definitiv nur einmal trägt. Also es ist ja irgendwie, glaube ich, nicht besonders üblich, das Brautkleid dann nochmal umzufärben und dann zu Tanzveranstaltungen gerne immer mal wieder anzuziehen oder so, ne?
Nee, das macht man
Das ist ja
eigentlich
schon auch was
nicht.
Spezielles. Das hängt dann, was macht man eigentlich mit dem Brautkleid, wenn man geheiratet hat? Das hängt dann im Schrank.
Ja.
Dann irgendwann in den Keller. Dann fand, also das ist vielleicht auch ein schöner Indikator für den Zustand der Ehe.
Wo ist denn euer
Was ist mit dem
Brautkleid?
Brautkleid?
Ja, genau.
Weggeschmissen ist dann wahrscheinlich der Endpunkt.
Es ist auch immer noch ein Indikator dafür, ob man seine Figur gehalten hat. Ich passe immer noch in mein Brautkleid.
Ja? Ah ja, okay, an den Diskursen bin ich nicht so beteiligt.
Ja, aber eben, also der Bräutigam darf ja auch das Brautkleid vorher nicht sehen. Das ist ja auch ein Teil des Aberglaubens, der sich um die ganzen einzelnen Details
Ja, genau. Und
rankt.
das ist, finde ich, auch ein schöner Beispielpunkt für, wie oft einem die Konvention dann doch total reingrätscht, sozusagen. Nach dem Motto, stell dir vor, das Paar ist völlig gewohnt, dass man zusammen wichtige Kleidungsstücke aussucht für was weiß ich, den entscheidenden Bewerbungsauftritt oder so, sagt, Schatz, was meinst du, soll ich das anziehen? Und da plötzlich nicht, so, ne? Was ja sonst nicht üblich ist, dass man das Ankleidezimmer des anderen nicht betritt oder so. Und dann plötzlich ist das so. Und es ist gar nicht so leicht, finde ich, sich darüber hinwegzusetzen, auch oder man hängt halt doch so auch so diesem magischen Glauben an, dass das tatsächlich Unglück bringt und deswegen gibt es da gar keine Idee, sich darüber hinwegzusetzen. Aber ich fände das ja sehr merkwürdig.
Ja, und dann kommt natürlich der ganze Punkt Brautkleid oder was trägt man sonst? Und also das ist ja nochmal ein ganz eigenes, imaginäres, wie, also in diesem ganzen Mosaik der Veranstaltung ist es ein ganz wichtiger Bestandteil, glaube ich, weil es ganz viel mit der Identität des Brautpaares zu tun hat. Also wie will ich mich an dem Tag selber sehen, wie glaube ich, dass mein Partner mich sehen will, wie will mich meine Mutter sehen, wie will mich meine Schwiegermutter auf keinen Fall sehen und so.
Ja.
Also das sind, glaube ich, ganz, und vor allem, weil das ja mit, ja, das ist jetzt platt, aber das muss halt einmal gesagt werden, es ist halt mit Cinderella und Prince Charming und so weiter, mit nicht nur Hollywood, sondern Walt Disney
Ja, genau.
Figuren extrem tief verwurzelt, dass es halt eben wie ein Brautkleid auszusehen hat oder wie Bräute aussehen und so.
Ja.
Und man kann dagegen natürlich angehen oder zum Beispiel auch sagen, ja, ich fühle mich aber in Hosen wesentlich wohler und so. Es wird jetzt ja auch viel in unterschiedlichen Outfits geheiratet. Ich finde es halt nur einfach spannend, in diesem Prozess zu gucken, welche Kriterien werden da herangezogen.
Ja,
Also welche Faktoren spielen dabei eine Rolle oder welche Meinungen werden berücksichtigt. Und dadurch sieht man halt, also da kann man eigentlich ganz gut, da ist natürlich auch wieder die Agentenposition der Brautausstatterin, des Brautausstatters total spannend, weil das ja wieder so eine Stelle ist, die mit einem Imaginären konfrontiert wird
Ja, stimmt, genau.
und die dann sagen muss, oh, das gibt es gar nicht. Und im Grunde so diese Vermittlung zwischen möglich und imaginär. Also quasi
Ja.
aussortieren muss, was an diesem Imaginären lässt sich umsetzen.
Ja,
Und das
genau.
finde ich wirklich so eine ganz spannende Scharnierstelle, genau wie die
Ja,
Hochzeitsplanerin.
stimmt.
Und ich meine, andere Position in diesem Agentenbetrieb ist ja eigentlich auch noch der Pfarrer oder die Pfarrerin oder die freie
Ja.
Rednerin oder der freie Redner.
Genau, wenn irgendeine Art von Zeremonie gestaltet wird, dann zumindest der Zeremonienmeisterin. Ist auch nochmal so eine Position. Ja, das stimmt. Und ich dachte aber gerade beim Brautkleid auch nochmal, dass da finde ich auch ganz stark doch, also ich meine nicht, dass ich da jetzt den Überblick hätte, aber nach meiner Wahrnehmung ganz stark die Idee plötzlich eine Rolle spielt, das macht man nur einmal im Leben so. Weil da könnte man ja auch eigentlich dann ganz nüchtern sagen, das werde ich 3-4 Mal machen und jetzt gerade ist das Brautkleid gut und das kann sich dann ja ändern. Dann beim nächsten Mal kaufe ich mir was anderes. Ist doch okay, ich mache jetzt mal diese und jene Schnitte und habe ja natürlich die Chance, das auch ein paar Mal noch anders zu machen. Und das macht man ja, finde ich, also ist zumindest meine Wahrnehmung, passiert eben nicht beim Aussuchen des Brautkleids, sondern da ist plötzlich schon die Idee sehr wirkmächtig, das ist jetzt ein einziges Mal und das muss, es sei denn, man macht es zum zweiten Mal, dann hat man vielleicht eher so die Idee von, diesmal will ich es aber mir entsprechender machen. Beim ersten Mal habe ich mich stärker darauf eingelassen, was die Schwiegermutter empfohlen hat oder was irgendwie mir von außen genannt wurde. Und diesmal will ich es so machen, wie es für mich richtig ist. So, ne?
Aber das wäre echt spannend zu gucken, wie viel Geld dann noch für Brautkleider ausgegeben werden würde, wenn es tatsächlich auf Zeit wäre.
Ja.
Weil so ist ja immer die Idee, das ist einmal im Leben 2.500 Euro, was ist das schon?
Genau, genau, gerechnet auf 80 Jahre, ja. So what? Genau, weil ich finde, dass daran merke ich zumindest, dass diese Idee von zeitlicher Befristung oder zeitlicher Begrenzung sozusagen in den tiefen Dimensionen dann doch sehr konterkariert wird durch dieses romantische Ideal von nein, vom Herzen her ist das natürlich für immer. Und deswegen dann plötzlich dieser ganze Wahnsinn, der da gemacht wird und das Geld, was ausgegeben wird und so, was eben alles runtergerechnet wird auf ein Leben und man macht es nur einmal und komm, was kostet die Welt? Mhm. Während wenn man sagen würde, jo, das machst du jetzt alle 5 Jahre oder alle 7 Jahre, dann würde man da wahrscheinlich doch auch sehr anders mit umgehen.
Ja, stimmt. Genau.
Aber das finde ich ganz spannend, sozusagen festzustellen, wo dann so eine Idee auch vom Imaginären wiederum durchkreuzt wird. Also an welchen konkreten Punkten das dann ist.
Ja.
Mhm. Und dass man eben nicht sagt, ja, ich will für die nächsten 2 Jahre, sondern dass man sagt, ja, ich will. So, ne? Und das. Ja.
Wie machen die Heiratsagenten das denn, dieses Aussortieren zwischen Imaginärem und Machbarem?
Meinst du jetzt so Hochzeitsplanerinnen?
Ja, oder? Genau. Also alle, die da beteiligt sind.
Ja.
Die Brautausstatter, die BäckerInnen.
Die Torte, meinst du? Je nachdem wahrscheinlich, wie komplex sie die Aufgabe selber angehen wollen. Ne? Ich würde ja sagen, wahrscheinlich geht es als erstes erstmal darum zu verstehen, was überhaupt die imaginäre Welt des Kunden ist. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel ich habe schon freie Trauungen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, yo, da wurde aber sehr genau schon vorher gewusst, was ablaufen wird, bevor das Brautpaar überhaupt den Raum betreten hat zum Erstgespräch. Und dann wird das verbrämt mit so ein paar individuellen Kinkerlitzchen und gilt dann als unheimlich authentisch und für uns gemacht. Und in Wirklichkeit ist das absolut das, was immer gemacht wird. Aus der Festplatte der freien Rednerin oder des freien Redners. Und da ging es nicht so sehr darum, erstmal zu verstehen, was das Brautpaar eigentlich sich vorstellt. Und ich glaube, man kann den Leuten an diesem Tag auch unheimlich viel aufschwatzen. Habe ich immer das Gefühl, auch wenn es darum geht, so Kleidung auszusuchen oder so, dass man das, weil einfach die meisten nicht das Standing haben zu sagen, also ich habe schon 5-mal geheiratet, ich weiß langsam, was mir gut tut und was nicht, sozusagen, so wie bei Autokauf oder bei irgendwie Sofa-Kauf, wo die Leute sich souverän im Möbelhaus aufs Sofa setzen und sagen, also ich spüre doch, dass das Sofa für mich Dreck ist. Das, können Sie mir 3-mal sagen, dass das gern genommen wird, diese Saison sozusagen, ich sitze da nicht gut drauf, so, und ich will ein anderes. Und dass, wenn es darum geht, die Kleidung für diesen Tag auszusuchen, dass eben schon die Souveränität meistens nicht so groß ist, sondern eher so das Gefühl von, puh, ja, wie macht man das jetzt? Und ich habe ja auch keine Erfahrung und ich habe nur so Ideen. Und wenn dann jemand wuchtig sagt, das können Sie mit Ihren Oberarmen nicht tragen, sozusagen, das ist dann schon irgendwie ein ganz schönes Standing erfordert, zu sagen, das sagen Sie, ich aber meine, ich kann das genau mit meinen Oberarmen super tragen.
Ja, und die Frage ist ja dann, Und ich glaube, da ändert sich halt die Zeit in den letzten 20 Jahren schon stark, wie weit man geht. Also ich glaube, früher ist man halt zu einem Brautausstatter gegangen und der hat einem dann gesagt, dieses Kleid ist diese Saison in. Da hat man gesagt, so grob passt's und den Rest macht die Schneiderin.
Ja.
Hier bitte 200 Mark. Und jetzt ist ja aber das Problem, dass unser Imaginäres ja erstens mal viel komplexer geworden ist oder viel vielschichtiger geworden ist, weil wenn man eben sich schon mal 3 Jahre Insta-Accounts von Brautausstattern angeschaut hat, dann hat man ja eine viel buntere Vorstellung davon, was alles möglich ist. Und ich finde das ganz spannend, dass dieses Imaginäre so immer größer wird. Die Möglichkeiten vor Ort bleiben ja aber eigentlich fast die gleichen, weil so ein Laden kann ja nur, ich sage mal, 150 Kleider vorrätig haben. Mhm. Das ist ja dann das Ende der Fahnenstange. Also, um das eigene Imaginäre einzuholen, ist mir eigentlich entweder ständig enttäuscht, weil es überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Also quasi der Reality-Check sagt einem dann immer, ja, nette Vorstellung, aber hat nichts mit dem zu tun, was hier machbar ist. Mhm. Oder es wird halt völlig uferlos, wenn man sagt, na gut, dann ich habe aber in Italien ein Kleid gesehen und ich kann ja mal schnell ein Wochenende nach Mailand fliegen, ist doch kein Problem. Mhm. Wenn es jetzt um das Kleid für den Tag des Lebens, den schönsten Tag des Lebens geht, dann kann doch nicht im Weg stehen, dass ich jetzt gerade nicht in Mailand wohne.
So, genau.
Da fliege ich da mal einen Tag hin.
Von sowas lasse ich mich nicht beeindrucken.
Oder ich gehe halt zu 10 Brautausstattern oder so. Oder ich bestelle mir halt meine Torte in Südafrika, weil ich weiß, dass die da besonders aufwendig sind oder so. Also ich glaube einfach, dass das jetzt am Thema Heirat ein Thema ist, was wir eh in ganz vielen Bereichen haben, dass wir halt, gerade wenn es um Konsum geht, ein absolut grenzenloses Imaginäres entwickeln, was mit den Möglichkeiten vor Ort, egal welcher Läden, und wenn es das KDW in Berlin ist, auch das KDW schafft es nicht, alles, was weltweit irgendwie interessant sein könnte, vorrätig zu haben. Das geht einfach nicht.
Ich überlege gerade noch, ob ich da so mitgehe. Also völlig klar finde ich auch, ist, dass die Zahl der Auswahlmöglichkeiten Legion geworden ist und dass es die Sache nicht leichter macht. Aber ob das Imaginäre, also was das eigentlich mit dem Imaginären macht, frage ich mich noch. Ob es nicht auch, also jetzt Gegenthese möglich wäre zu sagen, das Imaginäre bleibt davon relativ unbeeindruckt, nur es wird immer unübersichtlicher, das Imaginäre abzugleichen mit den real vorfindlichen Auswahlmöglichkeiten.
Nö, ich glaube einfach, dass man vor 30 Jahren noch kein so, also dass da das Imaginäre ja geprägt mag ich ja nicht, aber also beeinflusst war, von den Erfahrungen, die man gemacht hatte. Und die waren vor allem, man geht zu C&A oder zum so vor Ort. Also bevor es das Internet gab. Und jetzt, also außer jemand ist jetzt völlig genial und als geborener Modeschöpfer auf die Welt gekommen und kann sich ein Brautkleid imaginieren, was noch nie zuvor irgendwie, aber meistens ist es doch inspiriert von irgendwas.
Ja.
Und je mehr Inspiration ich kriege, umso abgefahrener kann mein Imaginäres ja werden. Oder es kann ein ganz einfaches Imaginäres sein. Irgendwie so, ich finde eigentlich ein total schlichtes Kleid, total konventionell, total toll. Merke aber, das gibt's hier überhaupt nicht in Deutschland.
Ja. Ja, genau. Das ist vielleicht eher so die Richtung, in die ich irgendwie gerade gedanklich unterwegs war, nach dem Motto, das wird sehr, sehr früh lebensgeschichtlich schon beeinflusst, jetzt am Beispiel, wie eine Braut auszusehen hat. Und dann ist es eher so ein Hinterhergerenne durch diese unheimlich vielen Auswahlmöglichkeiten, das zu finden. Aber dass die Grundidee eigentlich sehr, sehr schlicht ist. Also dass das Imaginäre an sich eher basal ist und dann aber der Abgleich mit den Optionen irgendwie anstrengend oder komplex ist, weil es einfach viele Optionen gibt und man nicht sagt, hier ist das Kleid für die Beerdigung, hier ist das für die Hochzeit. Was glaubst du, was passt für die Hochzeit? Doch wohl das Weiße. Ja, fertig, danke schön sozusagen. So. Also ich bin nicht sicher, ob das Imaginäre so stark beeinflusst wird durch die Komplexität des im Außen.
Du hast ja aber viel mehr Möglichkeit, Inspiration zu bekommen, die nichts mit deiner Lebenswelt zu tun hat. Das ist ja das Problem. Egal wie wild die jetzt ist, die kann auch super schlicht sein, die Inspiration. Aber wenn die eben für dein Umfeld überhaupt nicht gängig ist, dann bist du halt das Alien, was dann das Kleid will, was es ihr überhaupt nicht gibt. Was auch nie nachgefragt wird, außer von Ihnen, Sie seltsame Person.
Ja, okay. Und dann beginnt der Aushandlungsprozess. Fliegen wir nach Mailand oder lassen wir uns hier von dem schnauzbärtigen Ausstatter tatsächlich sagen, das gibt es nicht und das will auch keiner. Und in Klammern, Sie sollten das auch wirklich nicht machen.
Ja.
Ja.
Genau.
Denn die Art von Brautausstattern hat dann ja auch einen Oberlippenbart. Davon bin ich fest überzeugt. Und das würde ich auch doch auch so vertreten wollen.
Apropos Klischees. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über weibliche Bräute und männliche Bräute.
Stimmt.
Garme und sowas.
Genau.
Und das ist natürlich in non-binary Gender Times irgendwie auch so ein bisschen schräg, muss man schon sagen. Aber spiegelt natürlich genau dieses Imaginäre der Heirat, wie es im Moment noch medial und in vielen sozialen Milieus gehandhabt wird, eben schon wieder. Also das liegt jetzt nicht daran, dass wir extrem genderunsensibel wären, sondern daran, dass wir darüber sprechen, was wir für Imaginationen um uns herum beobachten.
So, genau. Und das glaube ich nämlich auch, dass die sehr heteronormativ sind, egal welche sexuelle Ausrichtung das heiratende Paar nachher hat oder welches Geschlecht oder so. Dass sozusagen das Imaginäre da, glaube ich, auch sehr behäbig ist, um es mal vorsichtig zu sagen, sich zu wandeln oder so. Das wäre auch mal spannend, das irgendwie im Längsschnitt der Zeit in Zukunft zu untersuchen, wann und wie das eigentlich dann auch dort Einzug erhält. Aber im Augenblick ist es auf jeden Fall auch meine Wahrnehmung, dass es schon ganz klar dieses Bild von Braut und Bräutigam ist. Dass man dann eben irgendwie, mit dem man sich auseinandersetzt. Also, aber eben auch, wenn man sagt, genau das wollen wir nicht, ist es ja auch ein Bezug da drauf sozusagen. Ja, okay. Es ist ja genauso wirkmächtig, nur wird halt negiert. Aber
ja, genau. Und dann ist ja auch die Frage, wie in gleichgeschlechtlichen Paaren damit verfahren wird. Und da finde ich auch spannend dann zu sehen, ob es jemanden gibt, der sich in einer eher männlich konnotierten Art kleidet. Und dann also quasi die Frage, wer trägt das Kleid, wer trägt die Hose und so. Mhm. Was ja dann quasi sprichwörtlich, wer hat denn da die Hosen an?
Ja, genau.
In der Beziehung auch wieder aufgehoben ist. Also, ja. Genau. Ja, das war mir nochmal wichtig, dass wir das zum Abschluss das einmal
auch sagen. Ja, nee, das finde ich auch total gut, weil das ist ja überhaupt nicht unser Punkt.
Nee.
Und ich glaube, aber andererseits darf man sich es auch aus politischer Korrektheit nicht zu einfach machen und das irgendwie, das Imaginäre da überfordern, nee, was heißt überfordern, aber da etwas imaginieren, was schlicht noch nicht irgendwie wirkmächtig ist. Weil ich glaube schon, dass das in der Wahrnehmung eben noch sehr drin ist.
Genau. Ich habe jetzt zwar noch keine Sendung gesehen über das Hochzeitsanzug kaufen.
Nee.
Aber das wäre, fände ich auch spannend, ob da dann auch gesagt wird, ach, ich sehe aus wie ein Prinz. Ich glaube, kein Mann.
Nein.
Macht, also diese Folie mit Prince Charming und Cinderella oder so, oder mit, also auf jeden Fall mit der Walt Disney Prinzessin und dem Prinzen, das ist ja wirklich eigentlich eine rein weibliche Fantasie.
Ja.
Ich glaube, dass die Männer das gar nicht für sich in Anspruch nehmen und dass die quasi sich dann netterweise da in dieses Imaginäre der Frau reinbegeben, um mit ihr da zusammen drin zu sein, aber die würden es wahrscheinlich nicht. Oder ist das jetzt auch wieder eine total doofe Gender-Unterstellung? Aber ich glaube, dass das eine eher von den sich als weiblich lesenden Personen präferierte Fantasie ist.
Aber das wäre dann ja auch zu fragen, was ist dann die Rolle des sich als männlich lesenden Teilnehmenden an der Hochzeit? Ne?
Ja.
Ist es sozusagen so Erfüllungsgehilfe oder Unterstützung oder völliges Desinteresse? Also sozusagen, weil ich finde das auch, man, wenn man jetzt im Film und Serien und so, geht es ja auch immer um die Kleidung der Braut und nicht um die Kleidung des Bräutigams. Und was dann eigentlich passiert, wenn man sich einen Hochzeitsanzug kauft.
Genau.
Wie viel Emotionen da wie viel Imaginäres da eine Rolle spielt. Oder wie sehr das dann plötzlich sehr nüchtern ist.
Ja. Ja, und das ist ja wirklich in vielen Serien auch schön ausgebreitet, wie schwierig dieser Aushandlungsprozess ist zwischen Braut und Bräutigam, wenn es dann wirklich darum geht, diese jeweilig eigenen Imaginationen aufeinander abzustimmen.
Ja.
Das ist wunderschön bei Big Bang Theory, wo Amy und Sheldon versuchen, das dann wirklich methodisch aufzuteilen. Also jeder ist für einen Teil zuständig und dann führt es halt dazu, dass man mit Kutsche, aber klingonisch sprechend und so. Also eine sehr interessante Zeremonie hat. Und es führt dazu, dass sie am Schluss merken, dass sie nicht beide beitragen können. Also dass sie sich irgendwie auf was ganz anderes einigen müssen, weil ihre jeweiligen Vorstellungen zu weit voneinander entfernt
sind. Ja, ja. Aber ich glaube, das finde ich auch mit das Spannendste daran, dass man sich sozusagen da gezwungen ist, sich über die eigenen imaginären Anteile in so einen Aushandlungsprozess zu begeben. Wobei ich mich gerade frage, ob das vielleicht auch gelingen kann, wenn man jetzt von Kommunikation nicht ganz so viel hält als Paar, da gibt es ja auch, dass man auf anderen Feldern dafür sich stärker fühlt, dass man sagt, nö, da hat jeder seine eigene Imagination, das lassen wir dann fröhlich kollidieren an dem Tag. Aber ich stelle mir jetzt immer so vor, dass das ein Jahr vorher begonnen wird auszuhandeln. Und das finde ich schon sehr spannend, jetzt im Blick auf das Imaginäre, dass man da wirklich mal gezwungen ist, sozusagen damit, also in so einen kommunikativen Prozess einzutreten und das nicht für sich alleine irgendwie nur zu leben.
Ja, das funktioniert nicht.
Also weil deswegen finde ich das Thema Heirat, glaube ich, im Blick auf das Imaginäre auch spannend, weil das sonst ja nicht so oft, ich überlege gerade, ob es bei anderen Feldern auch so ist, dass man da gezwungen ist, in so einen Aushandlungsprozess zu gehen, kann ich jetzt gerade gar nicht so genau überblicken. Aber bei Heirat, glaube ich, würde es für mich sehr, sehr nahe liegen, zumindest das zu machen. Und das finde ich schon eine herausfordernde Aufgabe.
Nee, ich stelle mir schon vor, dass es bei Elternschaft oder Rolle bei der Erziehung oder Erziehungsvorstellung davon, was gute Erziehung ist, muss man sich wahrscheinlich irgendwie austauschen. Mhm. Aber sonst ist natürlich
bei Hauskauf vielleicht auch oder sowas.
Ja.
Zusammenwohnen.
Genau, also so bei den existenziellen Entscheidungen.
Mhm.
Aber für viele Paare ist wahrscheinlich die Heirat tatsächlich der erste Punkt, wo man um die Metaebene nicht drum rumkommt.
Ja, genau.
Also wenn man schlau ist, hat man die vorher schon mal bemüht, wahrscheinlich, um eine halbwegs reflektierte Beziehung zu haben. Aber das muss ja auch nicht jeder haben. Also
nee, genau,
manche Beziehungen laufen einfach so.
Ohne ja, würde ich auch sagen. Das ist ja für manche auch ganz gut.
Ja. Ja, in dem Hinblick finde ich das eben auch sehr, sehr spannend. Also, dass da wirklich so eine Aushandlung stattfinden darf, wo dann, wie gesagt, eben aber auch noch so ein Set von Agenten beteiligt ist und dieses ganze nähere und fernere Umfeld. Also, das finde ich so auch das Spannende daran, sich mit dem Imaginären der Heirat zu beschäftigen. Aber es gibt, wie gesagt, echt so viele Punkte, die da spannend sind. Von den medialen Repräsentationen sind wir jetzt auch wieder ganz weggekommen, obwohl ich die eigentlich auch wirklich spannend finde, aber
ja,
vielleicht unterscheiden die sich gar nicht so sehr von anderen medialen Repräsentationen, die heutzutage auf Insta gemacht werden, um die eigene Persönlichkeit zu präsentieren.
Könnte sein, ne? Urlaubsbilder.
Ja, und ich überlege wirklich, ob nicht auch der aus dem Insta-Boyfriend nachher so jemand wird, der als Bräutigam halt auch viel in das Imaginäre der Braut investiert und sich selber sehr zurücknimmt. Also der Insta-Boyfriend ist ja der, der die Kamera bei sich trägt und die...
Ah, okay, die Rolle kenne ich noch nicht.
Instagram-Frau dadurch unterstützt, dass er sie immer besonders vorteilhaft Stränden und so weiter fotografiert. Also da gibt es richtige Fotos von Stränden, wo ein Pärchen neben dem anderen steht und Posen fotografiert.
Okay.
Und ich glaube, dass dieses Modell also im Grunde so eine gemeinsame Selbstdarstellung, das ist eigentlich eine tolle Formulierung, also eine gemeinsame Herstellung der Inszenierung der Person und des Paares, dass das ja dann bestimmt auch wunderschön sich fortsetzen lässt in der Hochzeitsplanung, wo dann halt sie weiß, was gut aussieht und er unterstützt es dadurch, dass er sich möglichst nicht auffällig daneben verhält.
Genau, nicht stört.
Oder umgekehrt, wieder nicht festgelegt auf bestimmte Gender, sondern einfach, dass es vielleicht in bestimmten Beziehungen die Person gibt, die für das Ästhetische zuständig ist und die ja. dann halt da führend sein.
Aha.
Weiß ich nicht.
Ja.
Okay?
Ich glaube auch.
Okay.